Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message. Okay, alles klar, Leute. Heute ist Pfingsten, wie ihr bemerkt habt, sicherlich. Und es ist schön, wir haben alle frei am Montag und freuen uns auf eine Zeit mit der Familie oder mit Freunden oder wie auch immer ihr das gestaltet. Und ich freue mich, dass wir heute Morgen gerade als Gründungsteam, wo wir nicht so gebunden sind an Gottesdienst, Zeitpläne und so weiter, dass wir uns heute Morgen Zeit nehmen können. Und das werden wir auch noch tun, dass wir uns Zeit nehmen können, einerseits in das Wort Gottes hineinzuschauen, andererseits echt Zeit zu nehmen nach der Predigt, um nochmal wirklich, wirklich Raum zu schaffen. Bereite dich schon mal innerlich darauf vor, dass du heute Morgen, dass wir wirklich Platz schaffen wollen. Dass wir nicht nur Zeit des Nachspürens wie letzte Woche hatten, das war gut und ich glaube, das war, ich möchte es nochmal unterstreichen, Lisa, genauso sehe ich das auch, es war so schön mit euch morgens zusammen zu sein, aber ich wünsche mir, dass da diese Erwartungshaltung, Sehnsucht da ist, zu sagen, okay, Jesus, jetzt, tu es erneut. Okay, entsprechend, ihr braucht eure Bibel und lest gerne mit. Wir haben einige Stellen, die wir uns anschauen werden. Es wird ein bisschen mehr Lehre, aber ich gehe davon aus, es wird auch praktisch werden und wir werden einiges im Wort miteinander entdecken. Von daher, schnallt euch an, lasst uns loslegen und wir werden starten mit der Bibelstelle, die ich über diese Predigt schreibe, die sozusagen auch den Titel dieser Predigt hergibt. Und zwar ist das Lukas 3, die Verse 15 bis 18, ihr Lieben. Okay? Und zwar lese ich direkt los und dann werdet ihr auch wissen, worum diese Predigt, möglicherweise werdet ihr es wissen, wie diese Predigt heißt. Okay. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihrem Herzen, ob Johannes vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber der, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Wurfschaufel und er wird die Spreu vom Weizen trennen, den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Mit vielem anderen mehr ermahnte er das Volk und predigte ihm. Ihr Lieben, die Schrift in allen Evangelien hindurch, sie spricht von zwei Täufern im Neuen Testament. Es ist einmal Johannes, der Täufer, und es ist Jesus, der Täufer. Johannes, der Täufer, der die Taufe zur Buße hin geprägt hat und den Weg bereitet hat für den Messias, und Jesus, ihr Lieben, der Täufer im Heiligen Geist und mit Feuer. Und wisst ihr, Johannes gibt Jesus diesen historischen Titel hier. Und er nennt ihn den Täufer im Heiligen Geist. Und das ist wie so eine prophetische, also zu Beginn des irdischen Dienstes von Jesus bereits eine prophetischer Fingerzeig auf die Aufgabe von Jesus, die er haben wird. Und auf die er sich selber freut, wie wir sehen werden, die er haben wird, wenn er zur Rechten des Vaters sitzt. Und zwar ist er der Täufer im Heiligen Geist. Und darüber wollen wir nachdenken. Deswegen der Titel dieser Predigt, der heißt Jesus, der Täufer im Heiligen Geist. Und ich glaube, dass da drin eine tiefe Offenbarung steckt. wenn wir uns gerade auch diesen Terminus von Johannes dem Täufer über Jesus anschauen, sagen, okay, Jesus, was heißt das, dass du selbst der Täufer im Heiligen Geist bist? Wisst ihr, es gibt eine Sicht auf das Evangelium, die vor knapp 100 Jahren massiv von Amy Semple McPherson geprägt worden ist. Die heißt The Four Square Gospel. Und dieses Four Square Gospel, dieses vierfaltige Evangelium, so wie die englische Übersetzung ist, das ist etwas, was in England und auch in den USA eine tiefe Bedeutsamkeit gewonnen hat, quer durch viele Kirchen hindurch. Und ich nehme euch da einen kurzen Moment mit in die Geschichte hinein, weil nämlich in diesem Four Square Gospel, wie wir sehen werden, der Terminus Jesus, Täufer im Heiligen Geist, massiv drin vorkommt. Und zwar nehme ich euch ganz kurz mit, ich meine, wir haben in England studiert, deswegen haben wir uns auch ein bisschen mit der angelsächsischen Erweckungsgeschichte auseinandergesetzt. Das war sehr gewinnbringend. Aber genau, von daher nehme ich euch da ganz kurz mit, einmal in die walisische Erweckungsbewegung. Und da gab es einen Mann, der hieß Evan Roberts. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts und der hat einen massiven Erweckungspredigtdienst gehabt mit Zeichen und Wundern, auch schon noch mit Geistestaufen. Und unter diesem Dienst von Evan Roberts, der in Wales wirklich eine relativ kurze Zeit gewirkt hat, muss man ehrlicherweise sagen, ja, unter diesem Dienst, ich will auch gar nicht so sehr darauf eingehen, aber unter diesem Dienst haben sich zwei Brüder bekehrt. Und das ist George Jeffries gewesen. Und sein Bruder. Und die beiden, die haben in dieser Zeit sich bekehrt und sie haben dann einige Jahre später, nach ihrer Bekehrung, in dieser Erweckungsbewegung, das hat sie massiv geprägt in ihrer Biografie, die haben selber einen Predigtdienst begonnen, weil sie sagten, hey, wir wollen das Feuer der Erweckung in England erneut sehen. Und die haben angefangen zu predigen und haben angefangen, auch basierend auf der vom Heiligen Geist neu initiierten Pfingstbewegung, die ja auch aus den USA immer mehr rübergeschwappt ist in die bekannte Welt. Die haben in dieser Art und Weise über den Heiligen Geist begonnen zu lernen. Die haben darüber gelehrt, ja, dass Jesus heute immer noch heilt. Und die haben angefangen, Erweckungsveranstaltungen zu machen in ganz England. Und massive Massen haben sich bekehrt. Es sind Zeichen und Wunder geschehen. Es sind Geistestaufen geschehen. Leute wurden geheilt. Das war das Kennzeichen dieses Dienstes von George Jeffries war wirklich Heilung und Taufe im Heiligen Geist. Natürlich auch Bekehrung. Und wisst ihr, die beiden in England Kirchen gegründet und Gemeinden gegründet, Leiter eingesetzt. Und so ist auch unsere Heimat, also eine, wir haben ja mehrere Heimatgemeinden, Jojo und ich, so ist auch die Gemeinde Kensington Temple, in der wir gedient haben und wo wir mitgelaufen sind und studiert haben. Diese Gemeinde, die wurde auch von George Jeffries vor über 100 Jahren mittlerweile. Und es ist so gewesen, dass George dann in der späteren Phase seines Dienstes Amy Semple McPherson, eine US-amerikanische, ganz interessante Persönlichkeit. Wenn ihr mal Zeit habt, euch mit McPherson zu beschäftigen, lest mal ihre Biografie. Ihr werdet staunen, was da passiert ist. Unfassbar. Frisch, aber richtig, also krass, also wirklich ein, anyway, auf jeden Fall kam McPherson nach England und hat auch in einer Kampagne unter anderem viel mit Jeffries zusammengearbeitet und sie hat diese Haltung und Sicht auf das vierfaltige Evangelium geprägt und Jeffries war angetan davon, weil das hat in seinem Dienst, er hat gesagt, hey, McPherson, du predigst das vierfaltige Evangelium, und ich sage es euch jetzt, es ist Jesus, der Retter, Jesus, der Heiler, Jesus, der Täufer im Heiligen Geist und Jesus, der bald wiederkehrende König. Ja, das ist diese Sicht auf das Evangelium und auf das, was, was der Herr heute noch tut. Und das fasst ganz vieles zusammen. Und unter dieser Sichtweise der Predigt des Evangeliums, ja, hat McPherson Gemeinde gebaut und Kirchen gegründet und Heilungs- und Erweckungsevents gemacht damals in ihrer Wirkungszeit. Und das hat Jeffreys angetan, weil er sagte, dass das kondensiert in etwa meinen Dienst. Und er hat letztendlich dann seine Gemeindegründungsbewegung, die auf dieser Erweckungsbewegung basierte, daraus folgte letztendlich eine Gemeindegründungsbewegung. Er hat die Elim Foursquare Gospel Alliance genannt. Und daraus ist die Elim-Bewegung in England gegangen, zu der eben KT gehört, zu der Gabriel, den ihr kennengelernt habt, eben auch gehört. Das ist eine riesige, so ähnlich groß, fast so groß, nicht ganz so groß wie AOG, eine riesige kirchliche Bewegung, pfingstliche Bewegung unserer Zeit quer durch die Welt. Und genau, und die wurde von George Jeffreys letztendlich gegründet. Und es ist echt spannend, also wenn man sich anschaut, was damals eben vor 100 Jahren in England passiert ist, die haben die Royal Albert Hall in London, haben sie gefüllt und da drin sind Zeichen und Wunder sondersgleichen passiert. Genau das Gleiche auch KT, ja. Man hat damals, als man das Gebäude wieder renoviert hat und so, dann ist man in die alten Keller gegangen, die damals noch existierten, die heute nicht mehr existieren, dann haben sie dort alte Rollstühle rausgeholt, weil sie die ganzen Rollstühle hatten, die alle noch im Keller und Krücken und so. Ja, das war eine Zeit, die war massiv geprägt von dieser Haltung, Jesus, du tust heute noch Wunder. Du bist der Retter, aber nicht nur da stehen zu bleiben. Du bist der Heiler und du bist der Täufer im Heiligen Geist und du bist der wiederkehrende König. Also das ist, was passiert ist, um die Geschichte von Jeffreys in dieser stümperhaften und wirklich ganz kondensierten Form, weil das eigentlich nicht unser Thema ist, noch zu Ende zu bringen und einfach, weil es Spaß macht. Ja, Jeffreys ist dann leider... Ich glaube, es war so in den 1930er Jahren ist er so ein bisschen abgedriftet das ist traurig, ja, das ist wirklich traurig, aber auch interessant, in eine Lehrmeinung, ich weiß nicht, ob ihr davon schon jemals gehört habt, die heißt British Israelism. Schon mal davon gehört? Ja, das ist die Lehrmeinung, dass die 10 verlorenen Stämme Israels dass sie sozusagen nicht random vertrieben worden sind, sondern dass sie sich in England wieder angesiedelt haben und dort die Wurzeln sind und daraus diese Ethnie in UK entstanden ist. Und daraus kann man dann ganz viele Rückschlüsse schließen, wie Vertreter dieser Lehrmeinung dann auch getan haben. Und das ist ziemlich destruktiv. Deswegen braucht man nicht weiter eingehen. Aber Jeffreys ist auf diese Schiene reingegangen. Und um die Geschichte dann noch weiterzubringen, trotz dieser Haltung, wisst ihr, wer letztendlich dann einige Wochen, glaube ich, vor seinem Tod sich verirrt hat in Clapham, London Clapham. Wer sich verirrt hat, als er in London war, während er dort studiert hat und durch die Straßen von London schlenderte. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Ich glaube, der Heilige Geist hat ihn angestupst und hat gesagt, klingel mal an dieser Tür. Reinhard Bonke als 22-Jähriger klingelt an dieser Tür in Clapham, London. Und ein alter George Jeffreys, immer noch abgedriftet in diese Lehrmeinung, ja, trifft auf Reinhard Bonke als 22-Jähriger. Kriegst du Gänsehaut bei, wenn du darüber nachdenkst. Und sie beten zusammen. Und er betet dafür, dass Reinhard Bonke den Mantel des Geistes, den er selber getragen hat, der seinen Dienst geprägt hat, er betet, dass der Heilige Geist Bonke diesen Mantel gibt. Und der Heilige Geist fällt auf Bonke und wir wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Ja, das ist ein bisschen, um euch ein bisschen Hintergrund zu geben, ja, ein bisschen auch Geschichte mit reinzubringen, ja. George Jeffreys, Reinhard Bonke, Foursquare, vierfaltiges Evangelium, Jesus, der Täufer im Heiligen Geist, der heute noch tauft. Okay, das ist, wo der Titel dieser Predigt herkommt. Und ich glaube, dass da, nicht nur weil die Geschichte uns das gezeigt hat, ist da eine tiefe Bedeutung drin. Ist nicht umsonst, wird das Evangelium von vielen, vielen Menschen eben in dieser Richtung gesehen. Sagen, okay, was bedeutet das, Jesus, dass der dass Johannes der Täufer dich als Täufer im Heiligen Geist betitelt. Das hat eine tiefe Bedeutung, da wollen wir reingehen. Ich möchte gerne in dieser Predigt oder in dieser Lehre heute Morgen mit uns ganz gerne zwei Punkte anschauen. Ich möchte gerne mit uns einmal reinschauen und studieren ein Stück weit, sagen, okay, die Taufe im Heiligen Geist und dass Jesus der Täufer im Heiligen Geist ist, war der Plan Gottes von Anfang an. Ja, heilsgeschichtlich zielt die ganze Schrift auf diesen Moment hin ab, dass Jesus sich zur Rechten Gottes setzt und dass er den Heiligen Geist ausgießt. Und das wollen wir miteinander entdecken. Und danach wollen wir uns anschauen, wie das sich in der Apostelgeschichte ausgespielt hat. Das Ganze werden wir relativ kondensiert machen, aber ich denke, dass die Stellen, die ich mitgebracht habe, dass sie einfach auch für sich selbst stehen. Und dann am Ende stehen. Und dann am Ende wollen wir miteinander noch ein paar kurze Learnings daraus ziehen. Also ich denke mal, die nächste halbe Stunde sind wir gut beschäftigt. Okay, lass uns beginnen. Ja, also Jesus, der Täufer im Heiligen Geist, Gottes Plan von Anfang an. Warum? Lass uns gehen miteinander zu 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 8. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Ich mag die englische Übersetzung, ehrlich gesagt, da ein bisschen lieber. Und ich lese sie euch nochmal vor. Then the man and his wife heard the sound of the Lord as he was walking in the garden in the cool of the day. And they hid. Und so weiter. Ihr Lieben, Gott wandelte im Garten in der Kühle des Tages. Und ich mag dieses Bild sehr, sehr gerne von Gott, dessen Sehnsucht es ist, mit seinem Volk, mit uns, mit Adam und Eva damals, ja, beginnend mit ihnen, in der Kühle des Tages Gemeinschaft zu haben und zusammen zu sein, zu sprechen, zu genießen, das Herz zu teilen und mit seinem Ebenbild, seiner Schöpfung miteinander, nicht auf Augenhöhe, aber miteinander durch das Leben zu gehen. Ihr Lieben, das war der Plan Gottes von Anfang an. Und wir wissen ja, der Vers impliziert das natürlich dann auch schon. Ja, Adam, wo bist du? Ja, Adam, wo bist du? Und der Fall war zu dem Zeitpunkt letztendlich schon geschehen. Und wir wissen, was die Konsequenz war, dass Adam und Eva aus dem Paradies verbannt worden sind. Aber von dem Punkt an und dieser Sehnsucht Gottes, dem Plan von Anfang an folgend, ja, verfolgt Jesus den Plan, verfolgt der Vater und der Heilige Geist zusammen. Sie verfolgen den Plan mit dem Menschen als ein Herz und eine Seele miteinander zu wandeln. Das ist der Plan Gottes von Anfang an. Und dieser Wunsch Gottes, der kommt im Alten Testament, der blitzt immer wieder so hervor. Und wird dann auch je mehr die Heilsgeschichte voranschreitet, auch immer mehr im Alten Testament mit dem Heiligen Geist verbunden. Lass uns miteinander einmal schauen, wie das Zelt der Begegnung beschrieben wird. Ja, wir wissen, dass dieses Zelt der Begegnung, es wird im Exodus, im zweiten Buch Mose, wird das unter anderem beschrieben. Es ist spannend, wenn du so die Kapitel liest und du liest so durch diese hochdetaillierte Beschreibung, wie Gott Mose zeigt, wie dieses Zelt der Begegnung ausgestaltet werden soll. Jedes Detail ist beschrieben in der Art und Weise, wie Menschen sich dann Gott nähern können in ihrem sündhaften Zustand. Welcher Weg in diesem Kontext der Heilsgeschichte, welchen Weg Gott gewählt hat, wie der Mensch Gemeinschaft mit ihm haben kann und wie Gott sich dem Menschen nähern kann. Und wisst ihr, das war ja, das, wir wissen alle, das Gesetz hat niemals ausgereicht, um das letztendlich, was Gott wollte, eine innere Gerechtigkeit, ja, vom Herzen her mit ihm zu wandeln, nicht aufgrund von Angst vor Strafe und Angst vor Konsequenz, als ganzes Volk sich Gott zu nähren, ja, nähern, sondern er wollte ein etwas anderes. Aber schaut was da drin steht. Lass uns miteinander gehen zu 2. Mose, Kapitel 29, ab Vers 42. Und ihr seht, wenn wir das lesen, gerade schau mal, wenn du dir das aufschaust, kannst du nochmal später reingucken. Hey, du siehst in den Kapiteln vorher diese detaillierten Beschreibungen. Danach die weiterführende detaillierten Beschreibungen. Aber dann blitzt das Herz Gottes einfach hervor. Alle künftigen Generationen sollen mir dieses Brandopfer regelmäßig am Eingang zum heiligen Zelt darbringen. Dort werde ich euch begegnen und mit dir reden. Ja, ich selbst will euch begegnen und mein Heiligtum mit meiner Herrlichkeit erfüllen. Darum wird dieses Zelt heilig sein, ebenso der Altar. Auch Aaron und seine Söhne werden durch meine Gegenwart zu heiligen Priestern, die mir dienen. Und jetzt kommt's. Ich will bei euch Israeliten wohnen und euer Gott sein. Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, um bei euch zu wohnen. Ja, ich bin der Herr, euer Gott. Und wir wissen, dass das natürlich auch, dass das alles auch Bilder sind auf die Gemeinde letztendlich. Und dass da drin ganz viel mitschwingt. Wir wissen auch, dass Israel, dass das Volk Gottes als das Bundesvolk ja total auch immer wieder versagt hat. Gott aber hat seine Treue trotzdem immer wieder bewiesen. Und wir wissen, dass auch das Gesetz letztendlich auch nur ein schwacher, aber trotzdem wunderbarer Abglanz dessen ist, ja, was Jesus letztendlich für uns getan hat und tun wird. Und wie er letztendlich der Wiederhersteller einer Gerechtigkeit ist, die von innen herauskommt, nicht von außen. Eine Gerechtigkeit, die das Gesetz niemals erbringen könnte. Und wisst ihr, dann während dieses glorreichen Auszuges des Bundesvolkes aus Ägypten, ja, und der Einsetzung von Königen und so weiter, die ganze Geschichte des Alten Testaments ist geprägt von dem immer wieder dem Abfall und der Zurückwendung, dem Abfall und der Zurückwendung des Volkes Gottes hin zu Gott und wieder weg von Gott. Und dann im Buch Hesekiel kommt ich liebe diese Stelle auch, weißt du, weil das nochmal mehr, das verdeutlicht nochmal mehr, ja, das Herz Gottes. Und es zeigt letztendlich, ja, und ist nochmal mehr, nochmal ein sich verdichtender Vorglanz dessen, was dann mit Jesus Realität werden sollte in diesem Teil der Heilsgeschichte. Ja, inmitten dieses ständigen Abfallens und des ständigen mehr Abfall als Umkehr, muss man ehrlicherweise gestehen. Aber dann scheint das ja durch in der Treue Gottes. Ich gebe euch nicht auf, weil das ist der Plan, den ich verfolge. Und aus eurer Mitte wird Jesus hervorkommen, der das letztendlich dann konstituieren und erwirken wird, weil er am Kreuz steht und weil er sich zur Rechten Gottes setzen wird. Pass auf, lass uns aufschlagen miteinander. Hesekiel 36, ab Vers 24. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen. Und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit. Und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch, jetzt kommt, hört zu, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken. Ich werde bewirken, lass das mal auf dich wirken. Und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und jetzt kommt es wieder, ja, das so oft immer wieder durchscheint, das Herz Gottes. Und ihr sollt mein Volk sein. Und ich will euer Gott sein. Ich liebe diese Stelle. Ja, und du findest da drin das Leben im Geist. Du findest da drin die neue Schöpfung. Du findest da drin die Gerechtigkeit, die von innen kommt, von der Jesus spricht, wenn er in der Bergpredigt spricht. Du findest so vieles da drin. Aber du findest das Herz Gottes vor allem. Ich werde bewirken, das, was ihr niemals aus eurer Kraft konntet, seit dem Fall. Ich werde bewirken, dass ihr wieder mein Volk seid und es sein wollt vom Herzen her, weil ich euch ein neues Herz geben werde und euch in eurem Sein verändern werde. Und dann, ja, und dann setzt das mal, denkt das mal mit mir dran, dann werden wir wieder wandeln in der Kühle des Tages, miteinander verbunden, unsere Herzen miteinander verbunden. Ihr Lieben, das ist das Herz Gottes. Und jetzt, lass uns, wie gesagt, fast forward, wir spulen vor. Ja, wir kommen jetzt zu Jesus. Und Jesus kommt auf die Bildfläche zu dem von Gott gesetzten Zeitpunkt in der Heilsgeschichte, in der Geschichte der Menschheit. Und die ganze Schrift bis dahin zielte ab auf den Messias, auf den Sohn Gottes, auf die Fleischwerdung des Wortes. Und Jesus, er kommt auf diese Welt und er spricht vom Heiligen Geist und spricht von dieser Aufgabe, die er in Zukunft haben wird. Und lass uns mal gerade im Licht dieser Stellen, die ich euch aus dem Alten Testament präsentiert habe, lass uns mal schauen, wie er in Johannes 14 vom Heiligen Geist spricht und wie dieses Herz Gottes, wie das Herz Gottes da wieder zum Vorschein kommt, das Gott die ganze Zeit bewegt hat. Wenn ihr mich liebt, Johannes 14, ab Vers 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Spannend, ja? Erinnert ihr euch noch an die Alttestamentler, auch an Hesekiel gerade, was wir gerade gelesen haben? Ja, ich will euch ein neues Herz geben. Und ihr werdet in meinen Satzungen wandeln. Ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt. Ja? Hesekiel. Und Jesus kommt wieder und sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle, in diesem Zusammenhang, einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. In jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Und wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird der Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und werde mich ihm zu erkennen geben. Jesus sagt es zu seinen Jüngern. Wisst ihr, ich habe so das Empfinden, so während er da, also auch in der Art und Weise, wie Johannes das aufgezeichnet hat im Heiligen Geist und inspiriert durch den Heiligen Geist, ja, da trieft so diese Liebe, diese Freundlichkeit, das Herz Gottes irgendwie mit. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich lasse euch nicht in dem Zustand, in den ihr euch selbst gebracht habt, der so entgegengesetzt ist zu der Art und Weise, wie ihr erschaffen worden seid. Ich werde dafür sorgen, dass ihr vom Herzen her in der Art und Weise lebt, wofür ihr geschaffen seid. Und ich weiß, dass ihr es nicht alleine schafft. Und deswegen gebe ich euch den Helfer. Das ist das, was Jesus hier sagt. Und wisst ihr, Jesus, ihr kennt auch sicherlich die andere Stelle, wo Jesus davon spricht, hey, die Massen sieht und sagt, ich sehe, er hat Mitleid mit den Menschen. Sie sind wie Schafe ohne einen Hirten. Jesus ist der Hirte gewesen, der personifizierte Hirte zu seinen Lebzeiten. Und er ist der Hirte, wenn er zu Rechten Gottes ist, aber er übt seine Hirtentätigkeit aus durch den Heiligen Geist, ihr Lieben, in dieser neuen Zeit. Für die Jünger, wie muss das gewesen sein? Darüber reden wir gleich noch kurz. Oder? Wie muss das gewesen sein? Ich glaube, sie haben zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel verstanden. Aber spätestens nach Pfingsten war auf einmal alles klar. als Johannes das aufgeschrieben hat. Ich glaube, was muss ihn bewegt haben, als er über diese Worte, die er selber mit seinen Ohren gehört hat, nachgedacht und sagt, wow, du hast alles angekündigt. Und dann sieht er das Alte Testament und sieht, was wir jetzt sehen heute. Und er sieht diesen roten Faden durch die Geschichte. Ich werde euch einen Helfer senden. Jesus, unser Freund, ja, unser Lehrmeister, unser König. Und jetzt unter der Täufer im Heiligen Geist. Das ist Hammer. Und lass uns auch nochmal der Vollständigkeit halber. Alles gut, wir lassen das. Ihr kennt die anderen Stellen auch. Ich würde nochmal weitergehen. Auch nochmal in Jesus Dienst. Und zwar zu Johannes 20. Einfach um das nochmal zu sehen auch, was diesen Plan Gottes von Anfang an, vielleicht ein Stück weit mehr aufflammen zu sehen in der Schrift. Johannes 20, ja, ab Vers 21, das ist die Situation, die wir erlebt, die wir auch beim letzten Sonntag kurz vernachlässigt haben, als wir über Thomas gesprochen haben, spontan. Und das ist das, was Thomas verpasst hat, die Situation. Ihr erinnert euch vielleicht, als Jesus nach seiner Auferstehung auf einmal durch die Wände und bei den verschlossenen Türen durchgekommen ist und auf einmal in der Mitte der Jünger stand. Und dann folgende Worte zu ihnen redet. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Ihr Lieben, er hauchte sie an. Woran erinnert uns das? Er hauchte sie an. Es springt einem irgendwie so ein bisschen ins Auge, wenn man darüber nachdenkt. Ja, es spiegelt einfach 1. Mose, wo Gott den Menschen erschafft. Und können wir gerne lesen, 1. Mose 2, Vers 7. Da nahm Gott, der Herr, etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Ihr Lieben. Ja, und genauso ist es auch. Der Mensch hatte einen Auftrag von Anfang an, die Erde zu bevölkern, sie fruchtbar zu machen, ja, die Tiere zu zählen und so weiter. In Gegenwart Gottes und zusammen mit dem Herrn. Und jetzt gibt Jesus den Menschen wieder diesen Auftrag, ja, und er haucht sie an, genauso wie damals. Dieser Atem des Lebens, der auch dort im Griechischen hintersteckt, ja, das Wort, was dort verwendet wird, das ist ja auch ein Bild, Ruach, auf den Heiligen Geist. Und von daher, ich will da gar nicht so tief reingehen, aber da gibt es Parallelen. Aber ich finde es schön zu sehen, dass Gott bei der Schaffung des Menschen den Menschen anhaucht. Jesus, ja, und der Mensch zu Leben kommt, seinen Auftrag, den Sinn des Lebens in Gemeinschaft mit Gott erfüllen kann, nachdem Gott ihn geschaffen hat, ihn angehaucht hat, ihn dem Lebensatem eingeblasen hat. Und dann, ja, Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt, bevor er den Platz zur Rechten Gottes als Täufer im Heiligen Geist, ja, einnimmt, haucht er die Jünger an und sagt, hey, nur in dieser Art und Weise, bildhaft, nur in dieser Art und Weise kannst du diesen Auftrag erfüllen, Mensch, für den du gemacht bist. Das sage ich zu dir und zu mir. Nur in dieser Art und Weise können wir den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, wir können ihn gar nicht anders erfüllen. Und Gott hat damals Adam geschaffen und in Jesus, ja, schafft er, so wie Epheser 2 sagt, er schafft eine neue Menschheit. Und dieses Bild des Anhauchens ist natürlich immer so ein Vorglanz dessen, was dann an Pfingsten zur Vollendung kommt, was der Plan vom Herrn gewesen ist. Eine neue Schöpfung, ihr Lieben. Vom Herzen her wandelnd mit Gott. Ich werde bewirken das. Punkt, Punkt, Punkt. Es ist so viel Gnade da drin zu sehen. ein Ebenbild Gottes zu sein, Repräsentant, in der Kraft Gottes seinen Auftrag zu erfüllen. Vom Herzen her gehorsam. Nicht, weil wir müssen oder Angst vor Strafe haben, sondern weil wir wollen, weil wir mit Gott in der Kühle des Tages wandeln wollen. Das ist Kirche. Das ist eigentlich Kirche. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber wenn ich so diese Stellen anschaue, so dann, auch gerade so in Jesu Dienst, so dann weißt du, es fühlt sich so an, als würde Jesus fast dieser Zeit entgegeneifern. Auch in Johannes 16, wo er sagt, hey, ich freue mich, wenn ich gehe, weil dann kommt er endlich, der Heilige Geist. Es ist gut, wenn ich gehe, weil dann kommt er. Das war der Plan vom Anfang an. Weil dann bin ich zur Rechten Gottes und habe meinen Auftrag als Sohn Gottes erfüllt und dann taufe ich euch im Heiligen Geist und wir machen diesen massiven Schritt in der Heilsgeschichte nach vorne, vor Vollendung der Zeit. Und das ist die Zeit, in der wir jetzt leben, ihr Lieben. Und dann kommt Pfingsten und die Jünger selbst, sie sind eben das große Beispiel dessen, was passiert, wenn Menschen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und lass uns lesen, was Petrus sagt in Apostelgeschichte 2, weil Petrus greift diesen Terminus wieder auf von Jesus als dem Täufer im Heiligen Geist. Ab Vers 32. Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen dafür. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Da ist es. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen. Und das ist es, was ihr hört und seht und so weiter. Wir wiederholen das später nochmal in Vers 37. Und ihr werdet seine Gabe, also Jesu Gabe, den Heiligen Geist erhalten. Ja, versetzt euch nochmal mit mir zusammen, auch in Petrus und in die Jünger. Ja, ihr Freund Jesus, der selbst den Geist bei seiner Taufe empfangen hat, ja, und dann die Kraftwirkung, die in Jesu Leben sichtbar war, nach seiner Geistestaufe erst, auch ganz wichtig, die Jünger konnten das auf einmal sehen. Dann Jesus, der in der Kraft Gottes von den Toten auferstanden ist, der sie dann angehaucht hat, der dann beim Himmelfahrt sich zur Rechten Gottes zieht. Sie haben das alles mit ihren eigenen Augen gesehen. Und dieser Jesus als das Zeichen der Erfüllung dieser Prophetien aus dem Alten Testament, der erfüllt jetzt die Jünger mit Heiligen Geist an Pfingsten. Ja, diese Jünger, die so schwach waren, die in verschlossenen Türen saßen, bis zum Pfingstfest waren die Türen verschlossen, obwohl sie Jesus gesehen haben, obwohl Jesus ihnen begegnet ist, obwohl sie ihn mit ihren eigenen Augen als Auferstandenen gesehen haben, das hat noch nicht gereicht. Ja, die kognitive Überzeugung, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, die hat nicht gereicht, um das zu tun, was Gott eigentlich vorhatte. Und dann werden sie erfüllt mit Heiligen Geist. Und alles verändert sich. Alles. Ich würde sagen, sie werden verändert in ihrem Sein. Die Jünger sind bis zu dem Zeitpunkt von Pfingsten, sind sie, ja, ich benutze das Wort jetzt mal, sind die Apostel, sind die Augenzeugen und so weiter. Aber das machte keinen Unterschied, weil hätte es gereicht, Jesus einfach als den Auferstandenen zu sehen, dann wäre ja schon Erweckung und Pfingsten und die Überzeugungskraft, die da drin liegt, hätte ja schon ausreichen müssen. Versteht ihr? Aber die Türen waren verschlossen. Sie hatten Angst vor den Juden, obwohl sie den Auferstandenen gesehen haben. Und dann kommt Pfingsten. Und das, was menschlich nicht möglich war, was kognitiv nicht möglich war, das passiert. Diese Jünger, sie sind sichtbar verändert in ihrem Sein. Das ist für mich so ein Riesenpunkt, ist vielleicht sogar der Punkt an Pfingsten, schlechthin neben all den Kraftwirkungen, allem, was irgendwie passiert. Ja, weißt du, die Jünger, die so schwach waren, die werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. die Geburtsstunde der Kirche, ja, ist, dass Menschen, die eigentlich theoretisch allen Grund gehabt hätten, für Jesus zu leben und alles zu tun für ihn und den Auftrag zu erfüllen, ja, die warten bis zu dem Moment, wo der Heilige Geist sie erfüllt. Und erst dann wird die Kirche geboren. Erst dann fängt der Auftrag an, Fahrt aufzunehmen. Erst dann sind sie in der Lage, das zu tun, was sie eigentlich schon vorher theoretisch ja hätten tun können. Aber erst dann kommt das in Erfüllung, wovon Gott und wovon der Vater durch die Propheten, wovon Jesus in seinem Dienst gesprochen hat. Erst dann kommt das in Erfüllung. Ich werde euch den Beistand senden in seiner Kraft. Ich werde bewirken, dass ihr in der Lage seid, den Auftrag. Ich werde bewirken, dass ihr in der Lage seid, von innen her eine Gerechtigkeit zu haben, die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten überschreitet und so weiter. Ich werde euch füllen. Das ist die Geburtsstunde der Kirche. Und weißt du was? Von dem Moment an sind die Türen nicht mehr verschlossen. Von dem Moment an brennt das Haus und die Stadt kommt. Und sie sieht, was passiert. Es ist keine Angst mehr vorhanden. Es ist eine freimütige Predigt. Bis hin zum Tod sind sie bereit zu gehen für Jesus. Was sie theoretisch, wenn du dir das überlegst, rein menschlich, was vorher doch auch schon kognitiv vorhanden war, das ist auf einmal massiv unterstrichen und irgendwas verändert sich in ihnen drin. Weißt du, wir haben letzte Woche von Thomas gesprochen und wir haben darüber gesprochen, was passiert, wenn du Jesus siehst. Du kannst es nur, weißt du, Thomas saß auch in diesen verschlossenen Räumen, nachdem er seine Hände in die Seite gelegt hat. Auch Thomas brauchte den Heiligen Geist, um nach Indien zu gehen. Auch Thomas, ja, der diese Offenbarung hatte, mein Herr, mein Gott, jetzt sind die Zweifel ausgeräumt. Auch Thomas war nicht in der Lage, Erweckung zu bringen. Wenn menschliche Überzeugungskraft ausreichen würde, wenn das ausreichen würde, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, dann hätte es ausreichen müssen, dass Jesus einfach sich als Auferstandener zeigt. Aber das hat es nicht. Wenn du glaubst, dass das ausreicht, dass du die Bibel studierst und dass du, weißt du, dass du es irgendwie menschlich verstehen musst und so weiter, das wird niemals ausreichen. Es braucht dieses übernatürliche Werk. Und ich hoffe, dass du sehen kannst, was wir im Alten Testament schon sehen, dass das der Plan Gottes von Anfang an war, dass er unsere menschlichen Potenziale sprengen möchte und etwas tun möchte, was komplett übernatürlich ist und was alle Vorstellungskraft einfach, die wir irgendwie menschlich haben können, dass das alles übersteigt und weit tiefer geht und weit unfassbar weitreichender ist und bedeutsamer ist als alles, was du dir menschlich vorstellen kannst. Bedeutsamer als das Erlebnis, was Thomas mit Jesus hatte. Tiefgehender als das Erlebnis, was Thomas mit Jesus hatte. Deswegen kann ich dir sagen, du kannst ein Erlebnis mit Jesus haben, das weiter reicht als das, was Thomas mit Jesus erlebt hat. Du kannst genauso wie er, aber geistlich deine Hände in die Seite tun und nicht nur da stehen bleiben und sagen, okay, und was machen wir jetzt? Wir sitzen und wir warten auf die Gabe des Geistes, aber die Türen sind verschlossen. Sondern wir können gleich in diesen Zustand von Petrus nach Pfingsten eintauchen. In den Zustand der Jünger nach Pfingsten eintauchen. Verändert in unserem Sein. Das ist Christsein, wie das Neue Testament uns zeigt. Und das ist Gemeinde, wie sie eigentlich sein soll. Geprägt von der ureigenen Kraft Gottes. Wandeln mit Gott vom Herzen her. Komplett in der Kraft Gottes im Leben unterwegs sein. Ihr werdet mein Volk sein und ich bin euer Gott. Mit allen Auswirkungen und Konsequenzen, die das hat, wenn Gott mit dir im Leben unterwegs ist. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch einen Schritt weit gehen und euch noch zeigen, was das Ziel ist. Was das Ziel Gottes ist. Lass uns einmal noch miteinander gehen. Nur der Vollständigkeit halber zur Offenbarung 21. Ab Vers 1 bis 3 und dann die Verse 22 bis 23. Das ist das Ziel und wir bewegen uns mit großen Schritten darauf zu. In der Heilsgeschichte. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron herauf rufen: Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Hört zu, Leute, er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Könnt ihr sehen? Das ist der Plan Gottes von Anfang. Es zieht sich durch die Schrift durch. Nirgendwo, ab Vers 22, nirgendwo in der Stadt sah ich einen Tempel. Ihr Tempel selbst ist der Herr, der allmächtige Gott und mit ihm das Lamm. Die Stadt braucht als Lichtquelle weder Sonne noch Mond, denn in ihr leuchtet die Herrlichkeit Gottes und ihr Licht ist das Lamm. Es ist das Ziel Gottes von Anfang an, die Wiederherstellung von Eden. Und das siehst du in der Offenbarung und du siehst es in Jesu Dienst. Deswegen glaube ich, dass Jesus diesen Tag von Pfingsten entgegengeeifert ist. Er sagt, ich komme dem Ziel, meinem Herzenswunsch, dem Plan von Anfang an, einfach, wir kommen dem einen Schritt näher. Und ich gebe den Menschen jetzt die Möglichkeit, jedem, der an mich glaubt, die Möglichkeit, in dieser Form jetzt schon mit mir zusammen zu leben. Und wie ihr werdet mein Volk sein, ich werde euer Gott sein. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt, dieses Herz Gottes von Anfang an und das Ziel Gottes, mit dir und mit mir zusammen zu sein. Lass uns noch mal die Apostelgeschichte angucken. Ich mache das auch ein bisschen schneller. Da werden wir bestimmt noch mal später reingehen, auch wenn wir uns die Apostelgeschichte weiter anschauen und entdecken, was Gemeinde ist. Und ich will, dass ihr ein paar Sachen seht mit mir heute Morgen. Was ist passiert in der Apostelgeschichte? Ja, wenn der Heilige Geist wirklich die Ausgießung des Geistes so substanziell ist und das wirklich nicht nur der Glaube allein das Ziel ist vom Christsein, sondern die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und das Leben mit dem Heiligen Geist das Ziel ist vom Christsein, ja, eigentlich. Ja. Wenn das bedeutet, dass das, was wir in Offenbarung gelesen haben, ja, dass das jetzt schon möglich ist, hier auf der Erde als Anzahlung, wie Paulus es nennt. Ja, wie sah das aus in der Apostelgeschichte? Was ist passiert? Es gibt vier dokumentierte, vom Heiligen Geist konservierte, von Lukas dokumentierte Geistempfänge in der Apostelgeschichte. Und lass uns das ganz kurz anschauen, was da passiert ist, okay? Das ist einmal Apostelgeschichte 2, wir haben das gerade gesehen. Pfingsten, die Jünger werden mit Heiligen Geist erfüllt, Feuerzungen, Sprachen, ja, es war das Pfingstfest, das jüdische Pfingstfest selbst. Die Menschen kamen zusammen, sie hörten sie alle in ihren unterschiedlichen Sprachen sprechen und dann Petrus steht auf und er predigt Jesus und er sagt ihnen ins Gesicht: Leute, den ihr gekreuzigt habt, der sitzt zur Rechten Gottes und der hat den Heiligen Geist auf uns ausgegossen. Massiv. Und sie sind in ihrem Herzen überführt. Wow, was sollen wir tun? Und er sagt, es ist kein Problem, kehrt um zu Gott. Glaubt, lasst euch taufen und Gott wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Ist dann nicht dokumentiert, aber es ist im Kontext, im Zusammenhang klar, was dann passiert. Sie wurden getauft, sie wurden der Gemeinde hinzugefügt und es ist klar, dass sie, ich gehe davon aus, dass sie am selben Tag auch im Heiligen Geist getauft worden sind. Dann Apostelgeschichte 8. Verfolgung brach in Jerusalem aus, weil die Gemeinde, die Stadt quasi, weil die Gemeinde und das Wort die ganze Stadt geflutet hat und es natürlich Aufsehen erregt hat im negativen Sinn. Und Verfolgung bricht aus und die Christen werden verfolgt und müssen aus der Stadt raus. Und Philippus kommt nach Samarien, vom Heiligen Geist geleitet. Und er fängt an, in Samarien zu predigen. Und Menschen bekehren sich. Menschen lassen sich taufen. Es passieren massive Zeichen und Wunder. Und dann kommen Petrus und Johannes, ja, aus Jerusalem nach Samarien, um zu sehen, was passiert. Und sie sagen, ey, sie glauben, sie sind getauft. Und sie legen ihnen die Hände auf und sie empfangen den Heiligen Geist. Apostelgeschichte 10. Petrus kommt zu Cornelius, nachdem er eine Vision gehabt hat. Könnt ihr gerne nochmal nachlesen. Und es war sowieso, es wird ja auch das Heiden-Pfingstfest genannt, weil das erste Mal richtige Heiden, nicht jüdischen Ursprungs Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind. Und Petrus predigt dort und predigt von Jesus. Und während er predigt und die Menschen während seiner Predigt offensichtlich anfangen zu glauben, als er von Jesus spricht, fällt der Heilige Geist auf sie, boom, und sie fangen an, in Sprachen zu sprechen und sagen, ey, lass uns sie taufen im Wasser. Apostelgeschichte 19. Schreib dir das auf und studier das nochmal. Gerade in dieser Zeit, gerade für uns als Kirche und Abholung ist es wichtig. Lies diese Kapitel nochmal, wirklich nochmal durch. Ja, Apostelgeschichte 19. Paulus kommt nach Ephesus und er trifft auf Jünger. Und er fragt sie, habt ihr, als ihr geglaubt habt, den Heiligen Geist empfangen? Das war seine erste Frage. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr geglaubt habt? Und er merkt, das sind Jünger von Johannes und so weiter. Und er korrigiert theologisch etwas und dann tauft er sie in Wasser und er legt ihnen die Hände auf. Heiliger Geist. Am selben Tag. Bei allen diesen Berichten über den Empfang des Heiligen Geistes, ja, war das eine sichtbare und eine bewusste Erfahrung, ihr Lieben. Das, was an Pfingsten passiert ist, dass die Jünger die Türen nicht mehr verschlossen sind, die Türen auf sind, das Haus gebrannt hat, es war überall dasselbe. Lass doch mal rückwärts durchgehen. Apostelgeschichte 19. Was sagt die Schrift? Sie haben in Sprachen gesprochen und sie haben prophetisch über Gott, sie haben prophetisch Gott gelobt. Apostelgeschichte 10, sie haben in fremden Sprachen gesprochen und dann sagen die Jünger, ey, es ist genau wie bei uns in Apostelgeschichte 2, ist eine Referenz dazu. Und sie taufen sie im Wasser. Apostelgeschichte 8, ich liebe Apostelgeschichte 8 deswegen, weil, weißt du, da ist dieser verrückte Zauberer, Simon, und weißt du, der Typ, der sieht, wie Philippus Wunder tut in Samaria. Weißt du, und er ist ein Zauberer, ey. Die Menschen haben ihm auch gefolgt und er hat auch Zeichen und Wunder getan aus einer anderen Kraft heraus und er ist mit Philippus unterwegs und er sieht, was passiert und es ist alles interessant sicherlich. Und weißt du, da wo es für ihn, wo der Gamechanger für Simon kommt, ist nicht der Moment, wo Wunder und Zeichen passieren, sondern da, wo der Gamechanger reinkommt, wo er sagt, ich biete euch Geld, um das zu tun, was ihr tut, ist der Moment, wo der Heilige Geist wo sie beten und der Heilige Geist sie erfüllt. Lies das mal nach, Apostelgeschichte 8. Das ist Hammer. Und ich, weißt du, was ist da passiert? Wenn du siehst, wie Kranke geheilt werden, wir haben oftmals heutzutage, wir haben eine so niedrige Sicht auf die Taufe im Heiligen Geist, mir eingeschlossen. Aber weißt du, wir streben so sehr nach Heilungen und Zeichen und Wundern und so weiter und so fort. Das ist alles gut und richtig, aber das, was damals den Gamechanger gebracht hat für Simon, war, dass die Menschen im Heiligen Geist getauft sind, weil sie wurden verändert, komplett. Es war nicht mehr dasselbe wie vorher, genau wie bei den Jüngern, Apostelgeschichte 2. Unfassbar. Ja, und wie gesagt, Apostelgeschichte 2 brauche ich nicht mehr drauf einzugehen, was da passiert ist. Das haben wir gesehen. Ihr Lieben, das ist, was die Schrift uns präsentiert als Status quo von Kirche, von Christsein. Ja, der Plan Gottes von Anfang an mit der Sicht auf die Zukunft, die Heilszeit, in der wir uns jetzt, du und ich, uns heute befinden, auch nach 2000 Jahren noch, ist dieselbe wie damals, wie die Zeit der Apostelgeschichte. Ja, es ist die Zeit des Heiligen Geistes. Als Anzahlung auf die Zeit, wenn Jesus wiederkommt und sein Reich in Empfang nimmt. Und die Frage ist, leben wir jetzt schon da drin? Ist das die Realität in deinem und in meinem Leben? Stell mir die Frage selbst. Ist das die Realität, so wie sie das zur Zeit der Apostelgeschichte gewesen ist? Oder geben wir uns mit viel, viel, viel weniger zufrieden? bleiben wir bei dem Punkt stehen von Thomas und den verschlossenen Türen. Oh wow, ja, Jesus, ich glaube wirklich, dass du existierst. Und ich glaube auch, dass du Zeichen und Wunder tun kannst. Und manchmal bete ich auch dafür und so weiter und so fort. Aber leben wir wirklich in der Kraft des Heiligen Geistes, so wie das der Status quo, die Normalität für die Gläubigen in der Apostelgeschichte aller Kirchen hindurch, die damals gegründet worden sind, gewesen ist. Als Anzahlung auf das, was kommen wird. Ich werde euer Gott sein, ihr werdet mein Volk sein. Nichts anderes zählt mehr. Was können wir festhalten? Ich möchte drei kurze Punkte festhalten zum Abschluss für dich und für mich, die daraus für mich klar werden. Und die binden das vielleicht nochmal kurz zusammen, was wir versucht haben in der Schrift zu sehen. Okay, erstens, die Taufe im Heiligen Geist ist in der Apostelgeschichte und auch aus dem Kontext des Alten Testamentes ist eine Erfahrung für jeden Gläubigen. Das ist die Erfahrung, auf die es irgendwie hinzielt, habe ich versucht zu zeigen. Ja? Das ist die Art und Weise, wie Gott in dieser Heilszeit Beziehung zu dir und zu mir leben will. Mit nichts weniger sollten wir uns zufrieden geben. Und weißt du, es ist wichtig in der Apostelgeschichte, deswegen habe ich es auch nochmal gezeigt, in der Apostelgeschichte zu sehen, weißt du, diese Erfahrung, die folgt Glauben. Und es erfolgt, also sie folgt sozusagen auf die Bekehrung hin. Und weißt du, ganz andere Konfessionen, ich will auch wirklich niemanden schlecht machen. Es gibt auch andere theologische Lehrmeinungen darüber. Und ey, das sind Geschwister, überhaupt kein Problem. Ich sehe das einfach anders. Ja, ich glaube, dass darin auch ein Schatz liegt für uns, ohne jetzt andere zu verurteilen. Andere Konfessionen sagen, hey, weil die Schrift sagt, du kannst nur sagen, Jesus ist Herr durch den Heiligen Geist. Deswegen hast du den Heiligen Geist schon bei der Bekehrung. Und hey, das ist es damit schon. Aber das negiert für mich den Fakt, dass die Apostelgeschichte durch diese dokumentierten Empfänge des Heiligen Geistes sozusagen durch zeigt, hey, das ist eine auf die Bekehrung hin folgende Erfahrung. Es, weißt du, der Heilige Geist inspiriert Glauben, in dir haben wir auch gesehen, als wir das Evangelium angeschaut haben. Du kannst nicht sagen, Jesus ist Herr, ohne den Heiligen Geist. Aber da ist noch mehr. Da ist diese Erfahrung mit der Taufe im Heiligen Geist, die Bekehrung auf Bekehrung hin folgt. Und die heute noch genau denselben Effekt hat wie damals in der Apostelgeschichte. Und die Frage ist, hast du diese Erfahrung gemacht? Lebst du in der Realität dieser Erfahrung? Das ist meine Frage an uns. Leben wir als Gemeinde in der Realität dieser Erfahrung? Geben wir uns mit nichts weniger zufrieden? Nicht umsonst benutzt der Täufer Johannes der Täufer, das Wort, Jesus wird euch taufen im Heiligen Geist. Ja, die Taufe, das Wort, dieses Wort, Baptizio, was benutzt wird, ja, das ist, deswegen taufen wir ja auch in unserer Überzeugung Menschen komplett in Wasser. Ja, einmal richtig unterguckern, ne? So, und weißt du, das ist dasselbe Wort, was verwendet wird für Taufe im Heiligen Geist. Weißt du, ich find das Bild gut, wie so einen Schwamm zu nehmen, den du in Wasser reintauchst. Pum, der saugt sich voll. Ein volles Eintauchen in die Realität des Heiligen Geistes in dieser Heilszeit. Nicht umsonst wird dieses Wort benutzt. Nicht nur so ein bisschen Heiliger Geist, sondern das ist das Ziel für dein Leben mit Gott, dass du im Heiligen Geist getauft bist, dass du von nun an nicht mehr aus deiner Kraft, sondern komplett aus der Kraft des Heiligen Geistes. Der zweite Punkt ist, das, was dann ist eigentlich die Folge darauf, ist eine sichtbare Veränderung. Ja, sichtbare Veränderung. Es gibt viele, 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 viele Pfingstler, die sagen würden, das Zeichen dafür, dass du die Geistestaufe hast, ist, dass du in Sprachen betest. Und ich würde so weit gehen zu sagen, ich glaube, dass Sprachengebet für jeden Christen vorhanden ist, aber nicht zwangsläufig das Zeichen für den Empfang des Geistes ist. Aber, und das ist der Punkt, Wir sollten es nicht runterspielen. Ich finde, wir sollten es nicht so einfach machen und sagen, okay, sprichst du in Sprachen, okay, du hast den Heiligen Geist. Weißt du, ich kann verstehen, wo sie herkommen und warum sie das gesagt haben, weil es braucht diese sichtbare Veränderung und das ist dann irgendwie messbar, ja. So, okay, cool, du sprichst eine Sprache, hast den Heiligen Geist. Aber ich würde jemanden, der jetzt Zeichen und Wunder tut, der betet in der Kraft des Heiligen Geistes, der prophetisch von Jesus spricht, im Leben von Menschen hinein, oder, weißt du, der aus einer Überzeugung für Jesus lebt, die richtig tief geht, würde ich niemals absprechen, dass er den Heiligen Geist nicht hat. Verstehst du? Der Punkt ist, wenn du den Heiligen Geist hast, dann ist es ein sichtbares Zeichen. Und ich würde so weit gehen zu sagen, du kannst zurückschauen, das ist für mich das Zeugnis der Schrift, der Apostelgeschichte. Du kannst zurückschauen und sagen, es gibt vor Heiligen Geist und es gibt nach Heiligen Geist. Meine Frage ist an uns, ist das unsere Lebensrealität? Ja, es gibt Zeiten, der Paulus spricht auch davon, wir können den Heiligen Geist betrüben und so weiter. Ja, die Intensität des Lebens mit dem Heiligen Geist, die verändert sich, hoffentlich nimmt sie zu. Aber es gibt diesen Punkt, und das ist für mich das Zeugnis der Schrift, vor Heiligen Geist, nach Heiligen Geist. Bekehrung ist manchmal progressiv. Der Heilige Geist wirkt in deinem Herzen, initiiert Glaube, und dann gibt es irgendwann den Punkt, wo du sagst, wow, ich glaube an Jesus. Hat der Heilige Geist in dir bewirkt? Okay, aber das ist ein Prozess zum Glauben hin oftmals. Aber die Taufe im Heiligen Geist ist ein Punkt in der Zeit, in deiner Biografie. Und boom, dann passiert es. Und der dritte Punkt ist, und das bindet das auch nochmal weiter zusammen, eigentlich gehört das alles zusammen. Für mich ist das Zeugnis der Schrift da an dem Punkt auch klar. Es gibt kein biblisches, neutestamentliches Christsein ohne die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wenn wir uns mit weniger zufrieden geben oder Zweifel darüber haben, ob wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind oder irgendwie sagen, ja, ach, komm erst mal rein und so und dann mit dem Heiligen Geist, das müssen wir erst mal nochmal entdecken miteinander und so weiter und dann vergehen Monate und Jahre und so. Leute, das ist nicht das Zeugnis der Apostelgeschichte. Weißt du was? Ich glaube, wenn wir neu entdecken, dass das gesamte Neue Testament, alle Texte, die wir von Paulus über das Leben im Geist und all das, was wir lesen, alles aus der Grundannahme heraus geschrieben worden ist, dass alle Menschen, die das lesen werden, also die zu Jesus gehören, auch mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, bekommt das eine andere Dimension. Verstehst du? Mein Punkt ist, die Grundannahme von allem, wovon Paulus schreibt, und auch die Interpretation dessen, was Jesus gesagt hat, heute, passiert im neutestamentlichen Sinn aus der Haltung heraus, ja, wir haben ja auch den Heiligen Geist. Wir haben ja auch den Helfer. Wir haben ja auch den Tröster, den Beistand, er ist bei uns. Wir müssen das nicht aus menschlicher Kraft machen oder schaffen, sondern klar, alle Christen in neutestamentlicher Zeit, also gerade auch zur Zeit der Augenzeugen, das hat sich ja dann auch ein Stück weit dann im historischen Zusammenhang verändert als und so weiter. Naja, ihr wisst, da kommen wir nochmal später drauf. Aber in der Zeit, als die Texte geschrieben worden sind, die wir heute in den Kanon des Neuen Testamentes haben, war die Grundannahme, jeder Christ ist im Heiligen Geist getauft. Ohne Wenn und Aber. Die am längsten gebraucht haben, im Heiligen Geist getauft zu werden, das waren einmal Apostelgeschichte 8, die Menschen in Samarien und Apostel Paulus. Kannst du davon ausgehen, in Samarien haben sie vielleicht 10 Tage Unterschied zwischen Glauben und Taufe im Heiligen Geist gehabt. Je nachdem, wie lange man rechnet, wie lange es dauert, wie die Reisezeit gewesen ist. Und Paulus hat drei Tage gebraucht, von dem Moment auf der Damaskusstraße bis er in Damaskus auf Hananias getroffen ist. Alle anderen haben es sofort erlebt, am selben Tag, an dem sie noch geglaubt haben. Weißt du, das ist das Selbstverständnis, das ursprüngliche Selbstverständnis der Kirche in dieser Heilszeit, dass die Kirche und die kirchliche Gemeinschaft in der Kraft des Heiligen Geistes lebt und arbeitet und ihren Auftrag erfüllt. Anders geht es nicht. Und so macht das Lesen des Neuen Testamentes auch erst so richtig Sinn. Ja, all das, was, wozu wir gerufen sind, wie wir leben sollen. Und es spiegelt dieses Herz Gottes. Ich, ja, Hesekiel, ich werde bewirken das. Ich gebe euch ein neues Herz, eine neue Menschheit, Epheser 2. Jesus haucht sie an, empfangt Heiligen Geist. Ihr werdet Vollmacht haben. Ja, und dann passiert es an Pfingsten. Ihr Lieben, die Schrift ist voll von der Auftrag, von Aufträgen an Menschen, die unmöglich erscheinen. Noah, Abraham, Mose, unmögliche Aufträge sind nur, das sind Abglänze dessen, was mit Gott möglich ist und soll uns Mut machen und Glauben schenken für den Auftrag, den wir haben, weil der ist genauso unmöglich wie eine Arche zu bauen, der ist genauso unmöglich wie menschlich unmöglich wie Abraham ein Kind im hohen Alter zu bekommen oder wie Mose 2,5 Millionen Menschen aus Ägypten herauszuführen. Der Auftrag, den du und ich haben, Kirche zu bauen, Kirche zu sein, ist genauso übernatürlich und genauso menschlich unmöglich wie das, was wir in der Schrift lesen. Aber es ist möglich in der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, wenn ich an unsere Kirche denke und ich mich selber sehe, und unsere familiäre Situation und meine auch mein Standing da drin, dann denke ich mir manchmal auch, das ist irgendwie alles verrückt und irgendwie gefühlt unmöglich. Wie sollen wir eine Modellgemeinde bauen? Und so weiter. Menschlich, ja, das macht gar keinen Sinn für mich. Aber wisst ihr was? Aus der Sicht der Schreiber des Neuen Testamentes wird das Unmögliche möglich. Sie sind niemals davon ausgegangen, dass es in ihrer Kraft möglich ist, Kirche so zu leben. Es war niemals vorhanden. Sie hatten ihre eigene Erfahrung damit gemacht. Die Türen waren verschlossen, bis der Heilige Geist gekommen ist. Und mit ihm wird Unmögliches möglich. Und die Frage für uns als Kirche im Upper Room ist, leben wir in dieser Realität? Wird diese Realität auch bei aller Prägung, die wir haben und mitbringen, sind wir mutig genug zu warten und das neu zu entdecken? Jeder Einzelne ist gefordert, wenn du dich zu dieser Kirche zählst, diese Realität neu zu entdecken. Wird das auch unsere Grundannahme, wenn wir die Texte lesen, wenn wir Kirche leben, oder fangen wir an menschlich oder werden wir irgendwann menschlich weitermachen? Das ist die Frage. Und ich wünsche mir so sehr, dass das die Grundannahme wird, dass wir dahin auch ein Stück weit zurückkommen zu dem, wie es ursprünglich gedacht war und damit übereinstimmen, was der Plan Gottes von Anfang an gewesen ist, mit ihm zu wandeln. Ich bete einmal zum Abschluss. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir in dieser Zeit leben. In der Zeit, in der du, auf die du hingefiebert hast, Jesus, weil es endlich möglich ist, dass wir Menschen wieder in der Kühle des Tages jeder Gläubige mit dir wandeln kann. Wir sind dein Volk und du bist unser Gott. Und ich bete so, dass wir nicht mehr menschlich an die Bibel, an unsere Beziehung zu Gott, an Kirche rangehen, sondern ich bete, dass wir neu entdecken, dass Heiliger Geist du uns neu entdecken lässt, was es bedeutet, wirklich aus deiner Kraft zu leben. Dass du das korrigierst und veränderst und dass du uns wie so einen Schwamm neu eintauchst. Ich bete, dass wir Raum schaffen, wie wir gesungen haben in der letzten Woche, dass wir Raum schaffen, wieder neu eingetaucht zu werden in deine Realität. Und dass du uns ganz neu füllst. Darum bete ich heute Morgen. Amen.
Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey, und jetzt sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.